wenn ich overloaded bin oder der 99. Wutausbruch stattfindet, die Einschlafbegleitung, die 3 Stunden dauert, da hätte ich schon ganz gerne jemand, wo ich sagen kann, so kannst du es bitte übernehmen.
Vater, Mutter, Kind. Das ist für viele die Idealvorstellung, wenn es um Familie geht. Aber in Deutschland ist jede 5. Familie eine Einelternfamilie. Das entspricht etwa 1,7 Millionen Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren. Über 80% von ihnen sind Mütter. Und viele kämpfen tagtäglich mit finanziellen Hürden, gesellschaftlichen Vorurteilen und einem Organisationsmarathon, der nie Pause macht. Was es mit einem macht, ständig allein verantwortlich zu sein und wie man es schafft, die eigenen Bedürfnisse dabei nicht komplett zu vernachlässigen, darüber sprechen wir heute mit Melissa und der Journalistin und Autorin Anne Dittmann. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich freue mich total, dass wir uns heute die Zeit nehmen und gemeinsam über das Thema Alleinerziehen sprechen. Melissa, du hast einen 4-jährigen Sohn und bist jetzt seit 3 Jahren alleinerziehend.
Genau.
Magst du einmal erzählen, wie es dazu kam?
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe einen 4-jährigen Sohn, den ich liebevoll immer Klein M nenne. Und als er 1 war, habe ich mich dazu entschlossen, von meinem damaligen Mann zu trennen.
Und wie war das für dich nach der Trennung, als du dann ja, gemerkt hast, okay, du bist jetzt alleine verantwortlich, vor allem auch emotional, organisatorisch, aber auch finanziell?
Das war am Anfang für mich ziemlich schwierig, denn ich bin gerade aus der Elternzeit gekommen und ich muss einfach sagen, ich glaube, wäre ich nicht in der Elternzeit gewesen, dann hätte ich mich noch mal früher getrennt. Mhm. Musste dann erstmal organisieren, wie arbeite ich, wie ist die Kita, von wann bis wann kann mein Kind betreut werden, und da bin ich erstmal in Straucheln gekommen.
Ja, glaube ich. Wie war das so emotional dann für dich?
Emotional war das für mich schon ein Befreiungsschlag. Aber es war natürlich, man hatte automatisch mehr Verantwortung. Es war dann so, man konnte nicht mehr mal einen Abend sagen, okay, ich gehe jetzt zum Sport oder treffe mich mit meinen Mädels, sondern man war von jetzt auf gleich 24/7 Mama.
Hat Angst dann eine große Rolle auch gespielt?
Ja, weil man möchte ja auch seinem Kind etwas bieten. Man möchte ja trotzdem noch weiter in den Urlaub fahren oder die neuen Klamotten kaufen oder neues Spielzeug. Und die erste Frage, die ich mich auch gestellt habe, kann ich überhaupt noch in meiner Wohnung bleiben? Mhm. Schaffe ich das mit der Miete?
Ja. Anne, du hast selber ein Buch über Alleinerziehende geschrieben mit dem Untertitel Ein Wut- und Mutmachbuch. Finde ich übrigens ein sehr schön gewählter Titel. Was hat dich denn so wütend gemacht?
Also Wut kommt ja meistens auf, wenn man eine Ungerechtigkeit erfährt, wenn einem was weggenommen wird, wenn irgendwie die eigenen Grenzen übergangen werden. Und Wut ist ja auch ein sehr konstruktives und produktives Gefühl. Also wir brauchen alle Wut, um auch etwas verändern zu können, um überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht zu werden, hier läuft irgendwas falsch. Und das ist nicht selbstverständlich, dass Alleinerziehende Wut fühlen. Deswegen Wutmachbuch. Die meisten Alleinerziehenden, ich weiß nicht, wie es dir auch ging mit den Gefühlen Schuld und Scham. Viele Alleinerziehende haben erstmal ein Schuldgefühl ihren Kindern gegenüber. Vor allem auch, wenn man sich als Frau selbst getrennt hat, dann kommen so Sprüche wie, hast du denn gar nicht an die Kinder gedacht? Was macht das mit den Kindern? Oh nein, die Kinder werden traumatisiert durch die Trennung. Also es ist so ein ganz typisches Vorurteil auch. Scham auch, wenn man verlassen wurde, dass man dann denkt, oh, ich habe die Beziehung verhauen. Ich war nicht kompetent genug. Also gerade auch Frauen sind dann meistens verantwortlich dafür, dass die Beziehung am Laufen gehalten wird. Ne? Beziehungsarbeit, emotionale Arbeit ist Frauenarbeit. Und wenn man dann auch verlassen wird, dann hat es wohl an der Frau gelegen. Dann hat sie sich vielleicht nicht genug um den Mann gekümmert. Das heißt, das sind so erste Gefühle dann auch, was du gesagt hast. Kann ich überhaupt in meiner Wohnung bleiben? Man hat plötzlich finanzielle Probleme. Und auch das ist ja mit Scham behaftet. Also Armut betrifft ganz viele Alleinerziehende. Und entsprechend können sie an vielen Dingen, gesellschaftlichen Dingen nicht mehr teilhaben. Und das ist mit Scham behaftet, weil viele Menschen immer noch denken, wenn ich was leiste, dann werde ich dafür belohnt. Ne? Also das eine führt zum anderen. Alleinerziehende leisten aber sehr viel. Die sind oft von Burnout, Depression und eben auch Armut betroffen. Und trotzdem reicht das Geld nicht. Ja. Und dann denken sie, ich habe was falsch gemacht, ich bin zu faul oder so. Und entsprechend kommt dann Scham und Schuldgefühl auf. Sie ziehen sich auch vielleicht noch mehr zurück, weil sie sich so schämen.
Und ich würde sagen, so gerade so das Thema, also du hast jetzt angesprochen, ne? Schuldgefühl, Scham, genau. existenzielle Ängste, sind das Gefühle, die bei dir auch plötzlich aufgetaucht sind?
Ja, total. Gerade auch die Scham. Also klar war ich der Part, der gesagt hat, wir trennen uns hier, aber der Blick von der Gesellschaft ist halt dieses, warum hast du nicht gekämpft? Und eine Familie besteht immer aus Mama, Papa, Kind und du wirst doch nie wieder den neuen Partner finden. Das ist halt, man schämt sich halt dafür, weil man es nicht geschafft hat, eine funktionierende Partnerschaft, Familie aufrechtzuerhalten.
Ja.
Aber am Ende muss man ja auch immer gucken, was lebe ich meinem Kind vor? Lebe ich eine glückliche Beziehung vor oder ist es wirklich eher ein Zusammenreißen nur für mein Kind?
Ja, und im Endeffekt, ich sag mal, die Kinder merken ja auch selber, geht's Mama und Papa gut?
Ja, genau.
Führen sie eine gute Beziehung, egal wie jung das Kind noch ist? Oder ist es eher eine Zweckgemeinschaft und eigentlich wird sich nur gestritten?
Ja.
Wie haben dein Ex-Partner und du denn die Betreuung eures Kindes aufgeteilt?
Das war ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Ich würde sagen, mittlerweile, wo unser Sohn jetzt 4,5 ist, funktioniert das ganz gut, aber auch wir sind am Anfang vor dem Gericht gewesen,
okay.
Leider. Es war nie mein Wunsch, aber ja, manchmal möchte halt einfach der eine was anderes als der andere und so sehen die sich jetzt gerade alle 3 Wochen mit Übernachtung und früher war es halt ganz klar geregelt, dass er nicht mehr dort übernachtet, weil es halt einfach nicht das Bedürfnis von unserem Kleinen war. Und mittlerweile funktioniert das aber ganz gut. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir gute Eltern.
Sehr schön, das ist doch gut. Anne, welche Betreuungsmodelle gibt es denn?
Also es gibt das Residenzmodell, dass die meisten getrennten Eltern leben. Ich würde mal so sagen 85-90%. Und es bedeutet, dass das Kind meistens alle 2 Wochen am Wochenende den Papa besucht. Also die meisten Kinder leben bei der Mama. Und dann gibt es noch das erweiterte Residenzmodell. Das bedeutet, alles, was so über das Residenzmodell hinausgeht, aber noch kein Wechselmodell ist. Das Wechselmodell ist 50-50. Und erweitertes ist zum Beispiel sowas wie 2 Tage pro Woche sieht das Kind dann den anderen Elternteil. Und dann gibt es noch das Nestmodell, wo dann gesagt wird, okay, das Kind wechselt nicht, sondern die Logik kehren wir um. Das Kind bleibt in der Wohnung und die Eltern wechseln, was aber sehr, sehr selten gelebt wird, weil es ein sehr privilegiertes Modell ist, denn beide Eltern müssen dann 3 Wohnungen quasi bezahlen. Ja, aber man kann nicht sagen, dass ein Modell irgendwie besser oder schlechter ist als das andere. Da gibt es auch schon erste Studien, auch aus Deutschland, die eben geschaut haben, so wie geht es den Kindern denn in den verschiedenen Modellen? Und man hat nur gefunden, dass im Wechselmodell, wo das Kind halt wirklich beide Eltern sehr intensiv sieht und beide Eltern sich auch sehr intensiv absprechen müssen miteinander, dass es den Kindern da schlechter geht, wenn die Eltern ihre Streitigkeiten nicht überwinden konnten.
Okay.
Das heißt, es ist ein extremeres Modell und da muss wirklich die Kommunikation und das Miteinander und die Kooperation stimmen. Aber du hast das Stichwort gesagt, wir haben das Modell an dem Bedürfnis unseres Kindes angelehnt und das ist ganz, ganz wichtig. Und da können Eltern wirklich ganz also individuell schauen, was passt denn für uns alle und vor allem auch für unser Kind.
Ja. Melissa, gab es für dich Momente, wo du selber auch gesagt hast, boah, ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr?
Ja, gerade wenn ich krank war oder ich einfach erschöpft bin, denn ein Kind 24/7 bei sich zu haben, ist ein Vollzeitjob und dafür braucht man wirklich ein gutes Netzwerk aus Freunden, Familie.
Ja. Weil du Netzwerk jetzt gerade schon angesprochen hast. Das heißt, wenn jetzt so Situationen sind, auf wen greifst du da zurück?
Hauptsächlich auf meine Eltern.
Ja.
Die wohnen halt einen Ort weiter. meine Mama ist schon Frührentnerin und die kann ich halt immer anrufen. Sei es, dass ich länger arbeiten muss oder länger im Termin bin oder einfach mal kurz einkaufen möchte nach der Arbeit. Dann kann ich anrufen und fragen, kannst du heute den kleinen M abholen, und sie ist da.
Ah, das ist ja schön. Ohne wahrscheinlich fast auch gar nicht möglich, oder? Ohne solche Rückhalte, wo man sagen kann, naja, da ist jemand, der mein Kind nimmt, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade der Vater oder die Mutter dann ist, ne?
Ja. Oder, also ich muss sagen, ich bin in einer finanziellen guten Lage, dass ich dann sozusagen noch sagen kann, okay, ich kann mir einen Babysitter organisieren. Aber das ist halt einfach, ich würde sagen, zu 90% bei Alleinerziehenden nicht möglich. Ja. Und dementsprechend sage ich halt immer, ein Netzwerk ist das A und O. Und wenn man keine Familie in der Nähe hat, dann such dir Freundinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken oder eine heile Familie haben, wo man dann halt sagen kann, oh, könnt ihr heute mein Kind mit übernehmen?
Anne, wie wichtig sind denn solche Netzwerke, die jetzt Melissa gerade angesprochen hat? Und vielleicht auch, wie kann man sich so ein Netzwerk aufbauen?
Vielleicht einmal vorweg gesagt, an der Stelle sollten vielleicht auch einfach Eltern in Paarbeziehungen zuhören, weil Alleinerziehende sind an ganz vielen Stellen ein richtig tolles Vorbild für alle Eltern. Alleinerziehende sind richtig, richtig gute NetzwerkerInnen, weil sie es sein müssen, weil sie anders auch viele Dinge gar nicht organisieren können. Und sie brechen quasi diese Kleinfamilie, die sich auch so abkapselt und jeden Sonntag auch zurückzieht in die Familienzeit, die brechen sie so ein bisschen auf, die Alleinerziehenden. Und wo kann man so sein Netzwerk finden? Also ich denke mal, dass es so ganz praktisch ist, erstmal sich andere Alleinerziehende auch zu suchen. Natürlich kann man sein Netzwerk genauso gestalten mit Eltern in Paarbeziehungen, aber leider ist es oft nicht so, dass die verpaarten Eltern diese Notwendigkeit sehen, weil sie eben auch oft ein Hausfraumodell haben und das passt dann irgendwie. Aber ich sehe auch, dass einige das so als Bereicherung auch für sich erkennen. Und wichtig ist, dass man zum Beispiel so zu Alleinerziehenden-Treffen geht. Da gibt es den VRMV, also den Verband für Alleinerziehende Mütter und Väter. Es gibt aber auch in vielen Städten Alleinerziehenden-Koordinierungsstellen. Und da kann man einfach mal schauen, was gibt es für Veranstaltungen. Also die machen wirklich richtig tolle auch Themennachmittage mit Kinderbetreuung oft. Und da einfach mal hingehen, aber auch in der eigenen Kita oder im Schulumfeld einfach mal sagen, ja, ich bin alleinerziehend. Also und das, also die Scham beiseite.
Und dann auch mal aussprechen?
Einfach mal aussprechen. Ja. Auch mit einem Stolz gerne mal, weil ja. Ich hatte das erst gestern, dass ich eine halbe Stunde mich mit alleinerziehenden Frauen unterhalten habe und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich bin alleinerziehend und dann kamen sie plötzlich beide auch raus und haben gesagt, ja, ich auch schon ewig getrennt und so. Also jemand muss so das Eis brechen und diese Offenheit braucht es und an sich, mein erster Schritt war Instagram im Internet, dass ich offen über meine Situation gesprochen habe nach der Trennung, ist ja nun auch schon 9 Jahre her und weil ich eben niemanden im Umfeld kannte und so konnte ich zumindest mit Menschen sprechen, die jetzt nicht in der Nähe gewohnt haben, die jetzt ganz praktisch im Alltag mir nicht helfen konnten, auch mit der Organisation, aber zumindest schon einmal die Wahrnehmung bestätigen von dem, was man erfährt, welche Erfahrungen man macht als Alleinerziehende im Alltag, die auch sehr frustrierend sein können, die auch wütend machen können. Also da Menschen zu haben, die sagen, ja, mir geht's genauso und manchmal auch irgendwie einen Tipp geben, wie man Probleme löst, das kann auch sehr helfen.
Ja, und das nimmt den Alleinerziehenden ja auch das Gefühl, allein zu sein, ne? Weil es gibt so viele Frauen, aber auch natürlich Männer, die alleinerziehend sind.
Ja.
Und allein dann zu hören, naja, mir geht's eigentlich genauso und im Endeffekt haben wir wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche oder vielleicht auch die gleichen Probleme.
Also, ne, man muss das mal hilft sagen, ja, jede vierte Familie.
Ja, genau.
Und wenn man jetzt gerade im eigenen Umfeld noch keine Alleinerziehende kennt, dann ein bisschen Geduld, abwarten. Die Eltern trennen sich dann schon auch später. Die Kinder werden dann oft ein bisschen älter. Das machen die meisten Eltern nicht mit 1, ne, wenn das Kind 1 ist, sondern so mit dem Eintritt in die Schule. Da trennen sich dann schon die Ersten. Dann kann man sagen, hey, ihr kommt.
Dann kommt jemand.
Hak mal unter bei mir.
Ja.
So.
Ja.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Du findest, wer wenige Leistung nutzt, sollte weniger zahlen? Wir auch. Entscheide dich einfach für unsere Wahltarife und kassiere ordentlich Cashback im Jahr. Egal, ob du Studentin oder Azubi bist oder bereits voll im Berufsleben stehst. Du hast die Möglichkeit, dir einen Teil deines Krankenversicherungsbeitrags zurückzuholen. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst.
Welche psychosozialen Belastungen erleben Alleinerziehende denn besonders häufig?
Ja, erstmal eben auch die eigenen Gefühle, die man am Anfang durchmachen muss, ne? Scham und Schuld, die eigene Familie vielleicht auch und die Freunde, die sich dann von einem abwenden könnten. Also das ist mir selber auch passiert. Ich bin ja auch sehr jung gewesen und sehr jung alleinerziehend geworden und da konnte mein Umfeld nicht mit umgehen. Das heißt, ich habe einige Freundinnen dann auf der Strecke verloren, die dann irgendwann nicht mehr gefragt haben, ob ich irgendwo mitkommen möchte. Ich hatte ja auch oft keine Zeit. Und dann ist es natürlich auch so, dass leider auch im pädagogischen Kontext, in der Kita zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass viele ErzieherInnen dann schon mal genau hingucken. Ah, das Kind hat irgendwie zwei verschiedene Socken an. Bei Alleinerziehenden ist es dann verlottert. Bei Paareltern ist es, ah cool, das Kind darf autonom entscheiden. Also ne, da werden ganz die Dinge ganz verschieden interpretiert. Aber eben auch, wie ich schon angesprochen habe, es ist ja auch eine Teilhabefrage. Also kann ich meinem Kind ermöglichen, mit ins Kino zu gehen? Da ist schon wieder ein Kindergeburtstag, der 4. diesen Monat. Ich muss schon wieder Geld ausgeben für ein Geschenk. Also es sind so ganz praktische Teilhabesachen, wo sich dann Alleinerziehende ständig Sorgen machen und schauen, dass ihre Kinder natürlich die bestmöglichen Chancen haben, sie selber natürlich auch, aber wo sie einfach sagen müssen, das reicht hinten und vorne nicht mit dem Geld. Übrigens, jede zweite Einelternfamilie ist von Armut betroffen. Ja. Das passiert oft. Ja.
Ja, es ist, also jede zweite ist echt eine ganz schön krasse Zahl, wenn man das mal so sagt.
Ja.
Ihr hattet jetzt gerade schon ganz, ganz viele Vorurteile angesprochen. Es gibt aber natürlich noch mehr. Achtung, Vorurteile. Alleinerziehende werden häufig mit Aussagen konfrontiert, wie zum Beispiel:
Du hast dir das doch selbst so ausgesucht. Alleinerziehende wollen ständig Geld vom Staat, die sollen halt mehr arbeiten. Das arme Kind, ein Elternteil, ist doch keine richtige Familie.
Melissa, hast du solche Aussagen auch schon gehört? Wenn ja, was machen die mit dir?
Diese Aussagen, gerade auf Social Media, bekomme ich täglich immer noch. Und am Anfang habe ich sie mir schon zu Herzen genommen oder wollte mich rechtfertigen. Mittlerweile überhöre ich sie. Weil, ich habe mich mit dem Vater darauf eingelassen, ein Kind zu bekommen. Aber es war nie mein Wunsch, alleinerziehend zu sein. Und Geld vom Staat nehme ich auch nicht, sondern ich gehe ganz normal Vollzeit mit zwei Jobs arbeiten und mache das Bestmögliche daraus und ja, versuche das Bestmögliche für meinen Sohn zu geben, dass er eine schöne Kindheit hat und trotzdem, obwohl es da nur mich gibt und ab und zu den Papa, dass er mit allen Facetten aufwachsen kann.
Was waren so für dich die häufigsten Vorurteile? Weil, also du hast jetzt gerade gesagt, ich lese das jeden Tag auf Social Media. Finde ich ganz schön krass. Was ist denn da, oder kann man da so ein bisschen rauskristallisieren, das sind immer die gleichen Sätze, die ich zu hören bekomme?
Ja, gerade dieses, das hast du dir ja selber ausgesucht. Weil ich halt einfach auf Social Media zeige, wie das Leben als Alleinerziehende ist. Und es ist nicht immer schön und es ist auch anstrengend. Und auch gerade diese Momente teile ich halt.
Ja.
Und dann kommt halt immer dieses, ja, aber du hast es dir ja ausgesucht. Du hättest ja auch bei deinem Ex-Mann bleiben können.
Ja. Ja, und ich kann mir jetzt vorstellen, also du redest jetzt darüber, weil du anderen Mut machen möchtest.
Ja.
Und bekommst dann aber rückwirkend oder rückblickend irgendwie das genaue Gegenteil zu hören, von wegen, naja, dann bist du halt selber schuld. Wie fühlt sich das dann an?
Es ist nicht schön, aber wenn ich mir mal dann das Profil anschaue, ist es häufig eine Familie, wo es den Papa noch gibt.
Okay.
Also es sind dann nicht irgendwie die allein mit Alleinerziehenden, sondern das ist dann wirklich, da gibt es Mama und Papa.
Ja.
Und dementsprechend lasse ich diese Kommentare halt einfach nicht mehr an mich ran. Weil es halt einfach, diese Menschen wollen es dann auch nicht verstehen.
Gab es Zeiten, wo dich die Kommentare verletzt haben?
Ja. Da habe ich mich dann auch zurückgezogen. Und ganz klar nicht mehr darüber großartig berichtet, weil man auch einfach für sich sorgen muss.
Ja.
Der Weg ist halt einfach manchmal sehr schwer und auch ich kann ganz klar sagen, hatte zwischenzeitlich eine schwere Depression, weil das halt einfach alles sehr belastend ist und es nicht immer harmonisch war. Und das auszuhalten, in dem Fall halt über Jahre, ist halt einfach, das macht einen einfach auch kaputt. Und ja, dementsprechend muss man dann auch einfach als alleinerziehende Mama sagen, okay, wo muss ich auf mich achten und was kann ich dafür tun? Ja. Und für mich war es dann der Weg in die Therapie.
Ja. Anne, welche Rolle spielen denn so gesellschaftliche Vorurteile in der Lebensrealität von Alleinerziehenden?
Also eine große Rolle. Ich möchte auch einmal kurz darauf eingehen. Dieser Vorwurf, die nehmen ja Geld vom Staat, das ist so absurd, wenn man sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt. Ja, viele Alleinerziehende sind von Armut betroffen, die brauchen dann einen Kindergeldzuschlag. Die nehmen Geld vom Staat, zum Beispiel auch über den Unterhaltsvorschuss, weil der Vater, meistens Väter, keinen Unterhalt zahlt. Aber Alleinerziehende zahlen halt auch besonders viele Steuern. Die profitieren nicht vom Ehegattensplitting. Und das Ehegattensplitting, wer bezahlt das? Die SteuerzahlerInnen. Die Alleinerziehenden sind in Steuerklasse 2 und werden quasi fast so besteuert wie Menschen in Steuerklasse 1, also ledige Menschen. Ja. Und da haben wir einen wirklich hohen Satz. Also wenn wir das vergleichen mit anderen OECD-Ländern, zahlen Alleinerziehende besonders viel in Deutschland. Das heißt, wir geben auch besonders viel an den Staat wieder ab. Wir nehmen nicht nur, sondern wir geben auch sehr, sehr viel. Und das Problem ist, dass diese Vorurteile wirklich Politik machen. Also wenn ich mir überlege, wir fordern schon seit so vielen Jahren die Kindergrundsicherung. Wir haben so ein gleichbleibendes Niveau an Kinderarmut in Deutschland. Ne? Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. In so einem reichen Land, ich glaube, wir sind das drittreichste Land der Erde und haben trotzdem eben diese Kinderarmut. Und da wird die Kindergrundsicherung gefordert und wenn ich mir überlege, was letztes Jahr da so passiert ist, also Christian Lindner, der ja noch unser Finanzminister war, hat eben gesagt, Alleinerziehende arbeiten ja immer weniger und deswegen möchte er die Kindergrundsicherung nicht fördern, denn die würde dafür sorgen, dass Alleinerziehende noch mehr Geld nehmen und noch weniger Anreiz haben zu arbeiten. Und das war eine Falschaussage. Ich habe damals auch einen Artikel für die Zeit geschrieben und habe eben mir angeschaut, wirklich in den Statistiken, wie Alleinerziehende arbeiten. Und im Gegenteil, sie arbeiten immer mehr, sowieso viel mehr als Mütter in Paarbeziehungen. Viele Alleinerziehende arbeiten auch Vollzeit, obwohl es unsere Betreuungsinfrastruktur in Deutschland eigentlich gar nicht zulässt. Uns fehlen ja 400.000 Kita-Plätze. Und Alleinerziehende müssen aber trotzdem in Vollzeit arbeiten langfristig, um aus der Armut herauszukommen. Viele von ihnen machen das langfristig, sind trotzdem in Armut, also leben trotzdem in Armut.
Ja, und das ist ein gutes Thema. Also gerade Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja für viele Eltern ein Thema, besonders aber für Alleinerziehende. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen und also wie hast du es auch geschafft? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist in der glücklichen Lage, dass es euch finanziell gut geht. Du hast aber auch gesagt, du hast 2 Jobs. Also wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
Am Anfang habe ich noch Vollzeit gearbeitet, also Vollzeit den einen Job und halt Social Media. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte, dass mein Kind nicht von morgens 7 Uhr bis 17 Uhr in die Kita besuchen muss und habe die Stunden reduziert. Bin jetzt mittlerweile nur noch auf 27 Wochenstunden, sodass ich halt im Leitungsteam arbeite und mein Kind dann direkt nach der Arbeit rausholen kann und mit ihm den Alltag genieße und halt noch nebenbei Social Media mache.
Ja. Was ja auch ein Job ist. Also ja. Ne, man ist muss ja nicht, sagen, genau, ich wollte jetzt gerade sagen, es hörte sich jetzt so an, ich habe jetzt meine 27 Stunden, aber danach habe ich Zeit für mein Kind. Du arbeitest ja trotzdem noch weiter.
Ich arbeite trotzdem noch weiter. Und es gibt auch Tage, wo der kleine Emner mal ein bisschen länger sein muss in der Kita, weil ich noch eine Kooperation abdrehen muss. Aber ich mache halt einfach auch viel daneben. Wenn er dann wirklich ganz in seinem Spiel versunken ist, kann ich dann sagen, okay, jetzt kann ich hier noch Content nebenbei drehen und oder ich beziehe ihn halt wirklich mit ein.
Ja. Anne, vor welchen finanziellen Herausforderungen stehen denn besonders Alleinerziehende?
Ja, also wenn sie sich dann gerade getrennt haben, dann müssen sie auch erstmal schauen, also wie geht's mit der Miete weiter. Viele Alleinerziehende haben ja auch nicht nur ein Kind, da mag das vielleicht noch gehen, dass man sagt, gut, wir haben jetzt hier irgendwie eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung, das kriege ich auch alleine hin. Manche haben ja 2 oder 3 Kinder und müssen dann irgendwie die 4-Raum-Wohnung allein finanzieren und das dann vielleicht in einer sehr teuren Stadt, zum Beispiel wie München oder so, ne? Das ist eigentlich gar nicht machbar mit einem Job. Und entsprechend müssen dann viele Alleinerziehende schauen, gut, wie viel arbeite ich jetzt? Kann ich noch ein bisschen hochschrauben? Gleichzeitig möchte man natürlich nicht die Bedürfnisse des Kindes übergehen. Und viele können dann eben mit kleinen Kindern gar nicht Vollzeit arbeiten und müssen dann eben die den Kinderzuschlag beantragen oder Wohngeld noch dazu. Ich sage das auch hier ganz ausführlich, weil viele kennen den Kinderzuschlag zum Beispiel gar nicht. Also nur 30% derjenigen, die den beziehen könnten, beziehen ihn auch tatsächlich, weil das ist halt auch ein Problem. Das Jugendamt legt einem nicht den Zettel hin und sagt, guck mal, das und das und das, das könntest du jetzt beantragen. Und das finde ich auch irgendwie schwierig. Also, dass man da irgendwie gar nicht von jemandem in die Hand genommen wird und durchgeleitet wird. Und da muss man sich dann irgendwie so selbst informieren. Ich selbst habe von dem Kinderzuschlag erst Kenntnis genommen, als ich schon 2 Jahre alleinerziehend war. Ja. Also vorher bin ich da nicht drüber gestolpert. Ja. Es ist eine schwierige, angespannte Lage für viele Alleinerziehende. Ja.
Anne, Melissa hat jetzt gerade erzählt, dass sie einen Kita-Platz hat für ihren Sohn. Aber es ist ja super schwierig, mittlerweile auch Kita-Plätze zu bekommen. Ja. Gibt es denn da für Alleinerziehende, ich weiß nicht, irgendeine Regelung oder hat man da Vorteile?
Ja, also es gibt verschiedene Regelungen. Erstmal, grundsätzlich kann man sagen, gibt am besten an, dass ihr alleinerziehend seid, denn als Alleinerziehende wird man bevorzugt, bekommt bevorzugt diesen Platz. Wenn aber die Kita einfach voll ist, dann ist sie voll. Also ich habe auch zum Beispiel mit einer promovierten Alleinerziehenden mal gesprochen, die hätte an sich keine finanziellen Schwierigkeiten gehabt. Sie ist top qualifiziert gewesen, besser geht es ja quasi gar nicht und hätte einen tollen Job gehabt, aber wohnte ländlich und dort waren die Kitas alle voll. Das heißt, ihr Kind konnte nicht betreut werden. Und dann muss man ein bisschen schauen, je nach Bundesland kann man sich auch so einen Gutschein holen für eine Tagesmutter oder eine andere Form von Betreuung, der so übergangsweise gelten könnte. So 3 Monate bezahlen wir jetzt quasi wie eine Nanny oder eine Tagesmutter oder so. Und dann, wenn es auch ein finanzielles Problem ist, denn in vielen Bundesländern, da habe ich auch erstmal gestaunt, denn in Berlin ist es so ganz selbstverständlich, dass der Kita-Platz staatlich gefördert ist. Der wird übernommen, ich zahle dafür nichts, ich zahle nur ein bisschen Essen dazu. Ne? Ja. Und dann habe ich gesehen, ach krass, also in anderen Bundesländern, da müssen die Eltern 500 Euro im Monat zahlen.
Ja, und das richtet sich ja dann auch je nach Einkommen. Ne?
Genau, je nach Einkommen. Erstens das und Alleinerziehende können sich eben das auch vom Jugendamt einerseits bezahlen lassen oder wenn sie gerade einen neuen Job antreten, dann kann man auch beim Arbeitgeber nachfragen, ob der bitte den Kita-Platz bezahlen kann, denn der Arbeitgeber kann das steuerlich absetzen. Okay, also Win-Win-Situation.
Ja. Ja. Melissa, wie ist das denn für dich oder wie fühlt es sich auch an, ständig die alleinige Verantwortung zu tragen und ständig allein Entscheidungen treffen zu müssen und ständig alleine da zu sein?
Auf der einen Seite fühle ich mich schon stolz, denn ich würde sagen, ich mache da einen guten Job, aber manchmal wäre es schon schön, wenn man niemanden an der Seite hätte, der ihn unterstützt und vielleicht sagt, okay, komm, heute übernehme ich die Verantwortung und teile alles, weil machen wir uns nichts vor, es ist auch anstrengend.
Ja, ja. Hast du Beispiele für Situationen, wo du sagst, naja, da ist es vielleicht ganz schön, dass ich das alleine entscheiden darf, aber andersrum auch Entscheidungen oder beziehungsweise Beispiele für Situationen, wo du sagst, boah, jetzt wünsche ich mir auch wirklich einfach einen Partner an meiner Seite, dem ich das auch mal überlassen kann?
Also jedes erste Mal, was ich mit meinem kleinen M gemacht habe, ist tief in meinem Herzen verankert, wie zum Beispiel das erste Mal Fahrradfahren lernen. Also das habe ich halt komplett übernommen. Ist ja auch eher immer so, wenn wir sagen, die Außenwelt sagt immer, das muss der Papa beibringen. Nein, das war ich.
Schön.
Ja. Das erste Mal laufen, das erste Wort war Mama. Also es hängt da halt wirklich ganz, ganz früh an, wo ich sage, das möchte ich nicht missen und wir werden immer noch viele erste Male haben zusammen, der Kleine und ich. Wo ich gerne einen Vater dann hätte, wäre zum Beispiel, ja, wenn ich overloaded bin oder der 99. Wutausbruch stattfindet, die Einschlafbegleitung, die 3 Stunden dauert, da hätte ich schon ganz gerne jemand, wo ich sagen kann, so kannst du es bitte übernehmen.
Ja. Ja, verständlich. Also genau die Situationen, die dann auch extrem kräftezehrend sind. Und du hattest jetzt vorhin schon am Anfang mal angesprochen, dass bei dir Thema Depression dann auch irgendwann kam. Anne, wie schafft man es denn als alleinerziehende Mama oder natürlich auch Papa, sich selbst, aber auch die eigene Gesundheit nicht außer Acht zu lassen?
Es ist leider so, dass das ein finanzielles Thema auch ist, ne? Also ob man sich eine Babysitterin leisten kann oder irgendwie anders die Care-Arbeit outsourcen kann. Also wenn man als Alleinerziehende die Möglichkeit hat, eine Haushaltshilfe einzustellen, dann ist das schon eine riesengroße Entlastung. Und auch das stand, glaube ich, mal in einem Koalitionsvertrag, dass man das finanzieren wollte, dass Alleinerziehende eine Haushaltshilfe bekommen. Und das wäre toll, ist aber nicht der Fall. Viele Alleinerziehende entwickeln eine Art von stoischem Sein, also dass man all diese Höhen und Tiefen, die man mit einem Kind erlebt, dass man das irgendwie auch so aussitzt und pragmatisch wird, ne? Also man wird sehr pragmatisch als Alleinerziehende. Man muss halt wirklich schauen, dass man auf sich achtet, aber da muss jeder Alleinerziehende für sich schauen, inwieweit ist da gerade Platz? Also es wäre irgendwie frech, glaube ich, von mir zu sagen, macht diesen 3-Punkte-Plan und dann geht's euch gut. Das ist halt nicht die Lebensrealität. Ja. Viele schuften von morgens bis abends und versorgen 2, 3 Kinder und sind total alle. Und wenn ich dann sage, naja, dann nehmt euch doch mal eine Pause, dann sagen die, ja, aber wann, wie, wo denn? Ja. Klar muss man halt einfach mal gucken, was hat man für Ressourcen im eigenen Umfeld. Also habe ich irgendwie eine Nachbarin oder einen netten Freund oder so, wo ich einfach mal sagen kann, hey, einmal im Monat, wenn ich einmal im Monat einen Abend hätte und du dich um meine Kinder kümmern könntest, das würde schon so viel helfen, also auch diese Planbarkeit zu haben. Jetzt ist gerade eine stressige Phase, aber ich weiß genau, in 10 Tagen, da darf ich raus, da darf ich irgendwie mir eine Massage gönnen oder da gehe ich einfach mal spazieren und für meine Kinder ist gesorgt. Das wäre schon gut, aber ich möchte auch eine kleine Kritik anbringen in Sachen Gesundheit. Ich war jetzt selbst zur Grippezeit krank und da gab es einen Nachmittag, wo ich einfach absolut gar nicht mehr konnte. Und dann dachte ich, es gibt doch Haushaltshilfen und Notfallbetreuung bei den Krankenkassen. Aber da kommt man ja gar nicht dran, wenn es nicht irgendwie eine geplante Operation ist oder so. Also ich lag komplett flach und ich hätte zum Arzt gehen müssen, mir ein Rezept verschreiben müssen und dann hätte ich selber auch noch gucken müssen, wer kann denn bei mir zu Hause irgendwie den Haushalt schmeißen oder sich ums Kind kümmern. Das ist nicht leistbar, wenn man komplett krank mit Grippe im Bett liegt. Das heißt, da würde ich mir auch wünschen, dass da so ein bisschen die Krankenkassen nachjustieren und schauen, okay, wie können wir für eine Alleinerziehende, wenn wirklich auch für das Kind niemand sorgen kann, so mal eine schnelle Lösung finden und auch eine unbürokratische Lösung mit irgendwie E-Rezept oder was auch immer. Ja. Ne?
Also ich fand jetzt schwierig. Auch gerade den Punkt, den du davor nochmal angesprochen hast, ganz gut, weil du hast gesagt, vielleicht hat man ja eine nette Nachbarin oder einen netten Freund. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Einfach drüber zu sprechen und auszusprechen, hey, ich bin alleinerziehend und brauche vielleicht auch manchmal die Unterstützung von meinem Umfeld, von meiner Familie, von meinen Freunden oder von der Nachbarin oder dem Nachbarn. Ja. Und dass man sich da gar nicht schämen muss. Melissa, glaubst du, dass dein Kind manchmal Nachteile gegenüber einer Zweielternfamilie hat? Also wo dann der Papa da ist?
Ich würde sagen, jein. Auf der einen Seite ja, weil er ja natürlich nicht das normale Familienbild kennenlernt. Und nein, weil er ja trotzdem alles hat, was er zum Leben braucht oder zu einem glücklichen Leben braucht.
Wie gehst du damit um, wenn du sagst, naja, manchmal vielleicht doch, weil er nicht die, wir sagen es jetzt einfach so provokant, die normale Familienrolle hat?
Was
macht das da mit dir?
Dann macht es mich schon traurig, weil er vermisst ja auch seinen Vater. Ja. Wenn er sieht, okay, sonntags bin ich jetzt spielt er bei seiner besten Freundin, wo es das normale Familienbild gibt. Und da beobachte ich natürlich auch, wie toll er das findet, mit dem Papa dann zu raufen oder zu basteln. Aber ja, es ist halt einfach nicht so.
Ja. Darf ich da mal den Eltern Mut machen? Also es gibt mittlerweile auch schon so Untersuchungen, die sind schon ganz alt, aus den 80er Jahren. Wie geht's denn Kindern nach der Trennung? Und da hat man in den USA eben Kinder in einer relativ weißen, wohlhabenden Vorstadt 5 Jahre lang begleitet. Und denen ging es nach der Trennung, nach diesen 5 Jahren, nicht nur genauso gut wie vor einer Trennung, wenn sie ganz gut begleitet wurden und eine stabile, wenigstens eine stabile Bezugsperson, liebevolle Bezugsperson hatten, sondern die haben sogar gewisse Sozialkompetenzen extra gehabt. Also wenn man sie mit ihren Altersgenossen in der Schule verglichen hat, haben sie zum Beispiel eine besondere Kompromissfähigkeit gezeigt, eine besondere Kommunikationsfähigkeit. Also die lernen wirklich auch durch diese Trennung bestimmte Fähigkeiten, wenn sie da gut durchbegleitet werden. Und das, finde ich, macht halt auch einfach auch Mut, weil wir eben auch immer wieder diese Vorurteile haben, Kinder werden traumatisiert. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht richtig. Im Gegenteil, den Kindern geht's gut. Und gerade als Frau bist du deinem Kind, egal ob es ein Junge oder Mädchen ist, ein besonderes, tolles Vorbild, denn du bist eine Frau, die arbeiten geht, sich um den Haushalt kümmert, irgendwann weiß auch, wie man ein Regal an die Wand bohrt, weil das muss man einfach lernen. Oder in meinem Fall, ich habe mir dieses Jahr eine Stichsäge gekauft und mit meinem Sohn eine Burg aus Holz gebaut. Also, und die Kinder lernen wirklich die Frauen, und also ihre Mütter auch als Frauen, als vielseitige Menschen, komplexe Menschen kennen, die alles können eigentlich.
Ja, ja. Da kann ich wirklich auch noch ein Beispiel von meinem kleinen nennen. Der meinte, weil ich ihn dann gefragt habe, möchtest du dann auch später mal ein Papa werden? Hat er gesagt, nein Mama, ich möchte eine Mama werden.
Oh. Süß, ja.
Das war wirklich süß.
Ja.
Richtig schön. Melissa, was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt vielleicht gerade selber in die Situation kommt und plötzlich alleine mit seinem Kind oder vielleicht auch mit seinen Kindern ist?
Als erstes möchte ich derjenigen Mut machen und sagen, du bist nicht alleine und es ist okay, wie es ist. Du warst mutig genug und hast es geschafft, dich von dem Partner zu trennen, egal welchen Beweggründen. Du möchtest deinem Kind etwas Besseres bieten. Und als zweiten Schritt würde ich sagen, vernetze dich mit deinen Freundinnen, guck wirklich in deiner Stadt, in deinem Ort, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, wo es Alleinerziehendtreffenden gibt, oder schau auch wirklich auf Social Media.
Ja. Anne, was muss sich denn aus deiner Sicht in unserer Gesellschaft ändern, damit Alleinerziehende weniger überlastet sind?
Also ich finde es schon toll, wenn wir generell so dieses Separieren aufbrechen würden. Also dieses, ich glaube, das kennen ganz viele Alleinerziehende, dass man plötzlich so gemieden wird, so von verpaarten Eltern, die dann denken, oh mein Gott, das ist wie eine Krankheit, das könnte uns dann irgendwie auch befallen, also halten wir lieber Abstand. Also wenn man wirklich mal das Image von Alleinerziehenden überdenken würde und sich vergegenwärtigen würde, was die alles leisten, und nicht immer so mit einem mitleidigen Blick drauf schauen, sondern ihnen wirklich zuhören, und dann sieht man auch, wow, die brennen, die haben einen Stolz, die wissen, wer sie sind, die haben schon so viel gewuppt und gemeistert. Also Alleinerziehende sind wirklich, die Frauen, die ich kennengelernt habe, sind ganz große Vorbilder. Und wenn wir das also gesellschaftlich verankern würden, ich glaube, dann würde sich auch ganz viel politisch ändern, weil man sieht, das ist durchaus eine lebenswerte, gute Lebensrealität, auch für Kinder. Die sind auch glücklich, wenn sie nicht gerade von Armut betroffen sind und ausgeschlossen werden. Und so ganz konkrete Punkte würde ich mir wünschen: Betreuungsinfrastruktur, also die 400.000 Kita-Plätze, die fehlen, die sollte man schaffen, so schnell wie möglich. Dann aber auch eine neue Vollzeit, denn auch wie du schon gesagt hast, man will ja gar nicht 9-10 Stunden am Tag das Kind in der Kita lassen, das ist nicht bedürfnisorientiert. Eine neue Steuerklasse 2, wir würden auch gerne von Ehegattensplitting-ähnlichen Strukturen profitieren, denn wir kümmern uns um die nächste Generation und auch die erhält die Gesellschaft und zahlt später die Renten. Und da eben auch eine Kindergrundsicherung, also die Kinderarmut wirklich abschaffen, denn die ist langfristig auch viel teurer als eine Kindergrundsicherung. Nur um das mal kurz auch klar zu machen, 120 Milliarden Euro jährlich kostet Kinderarmut uns in der Gesellschaft. Ja. Die Kindergrundsicherung war auf 12 Milliarden jährlich berechnet. Das können wir uns leisten, das müssen wir uns auch leisten.
Ja, ich finde, ihr habt das so schön zusammengefasst. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Melissa, an dich vielen Dank, dass du uns deine persönliche Geschichte anvertraut hast,
sehr
und
gerne.
Alleinerziehenden da draußen wirklich viel Mut gemacht hast. Und auch an dich, Anne, vielen Dank für den ehrlichen Blick darauf, was es heißt, alleinerziehend zu sein.
Gerne.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Wenn du dich selbst überfordert oder manchmal hilflos fühlst oder jemanden kennst, der Unterstützung braucht, dann gibt es zum Beispiel bei dem Elterntelefon der Nummer gegen Kummer Erste Hilfe und Tipps. Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich selbst in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Das war jetzt mal ehrlich der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.